Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute besprechen wir Ich lieb mich, ich lieb mich nicht von Nina Tschuba, ein deutschsprachiges Pop-Hip-Hop-Werk mit starkem Fokus auf Selbstreflexion. Wir haben sie in einer vorigen Sendung schon mal besprochen. Von daher, wenn euch das bekannt vorkommt, der Name, wisst ihr vielleicht warum. Im zweiten Teil liegt dann der Fokus auf Primeval Obsession Detachment von Tala. Da hören wir also was ganz anderes. Hier geht es eher in die Richtung New Metal, Metal und vielen Experimenten. Eine Band aus den USA. Nachdem wir dann ein wenig über den Zivildienst sinniert haben, verkosten wir dann, für alle, die uns im Internet hören, ein Einbecker Urbock Dunkel. Das heißt, wir sind wieder zurück im Land des Alkohols. Es wird dunkel draußen und heute auch etwas dunkel in unserem Bier.
Nämlich.
Und mit diesen Worten übergebe ich wie immer an meine liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der sagt wie immer an dieser Stelle, besternen, liken, teilen, kommentieren, auf dass wir alle glücklich und zufrieden sind und glücklich in die Woche gehen können. Und eine kleine Anmerkung noch, wenn ihr die ganze Sendung hören wollt, dann müsst ihr ins Internet gehen sozusagen und uns entweder bei Apple Music oder bei Spotify, nicht Apple Music, bei Podcast, bei der Podcast-App von Apple abonnieren oder auf unserer Homepage hören oder bei Spotify, Deezer oder weiß ich wo nicht abonnieren. Dann geht das. Ansonsten werdet ihr bestimmt schon öfter festgestellt haben, dass die Sendung manchmal so ein bisschen ausfadet, bevor wir dann sagen, und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir im Radio nur eine Stunde Zeit haben, und zwar genau eine Stunde, und wir manchmal kürzer und manchmal länger sind. So ist das im Leben. So ist das mit den Podcasts. Und dann kommt sowas von sowas. Also das nur so mal am Rande. Wenn ihr also alles hören wollt in Gänze, dann ist es auf jeden Fall die beste Methode, uns zu abonnieren. So. Wir starten mit Nina Tschuba und mit dem Album Ich lieb mich, ich lieb mich nicht. Nina Tschuba kommt aus dem Norden, genauer gesagt aus Wedel, aus Schleswig-Holstein. Das liegt westlich von Hamburg, direkt an der Stadtgrenze. Sie lebt aber leider zu unser aller Leidwesen mittlerweile in Berlin. Bevor sie anfing zu singen, war sie Schauspielerin, zum Beispiel in der Kinderserie Die Pfefferkörner. Ich glaube, das ist dem einen oder anderen ein Begriff. Ihr Debütalbum, was wir in dieser Sendung auch besprochen haben, erschien im Jahre 2023, hieß Glas und landete direkt auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Dieses Album nun ist das zweite Album der Künstlerin. Das beinhaltet 19 Songs und ist 47 Minuten lang. Veröffentlicht wurde das Ganze im September 2025, also eben zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Produziert wurde es von einer ganzen Reihe verschiedener ProduzentInnen, die hier alle aufzuzählen uns zu weit führen würde. Und auch die Aufnahmen selber fanden in unzähligen Studios statt, wohl unter anderem in Los Angeles für den Song wie zum Beispiel Ende. So, deutschsprachig hat es bei Jenny ja nicht immer ganz so leicht. Wie war es diesmal?
Das ist wahr, aber ich bin ja nahezu geheilt. Ne?
Ah, oh.
Das hat nur, 13 Jahre gedauert in dieser Sendung. Und schon bin ich wundergeheilt. Nein. In diesem Fall überhaupt kein Problem. Nina Tschuba ist bei mir aus irgendeinem Grund überhaupt nicht in dieser Ecke was haben wir denn sonst so? Ja, so Deutschrocks oder auch Deutschraps. Da gibt es schon eine Menge gute Sachen. Doch ich glaube, wer mich zuerst geheilt hat, war Disaster. Von daher alles, was rappt auf Deutsch. Ich glaube, damit komme ich klar. Und Nina Tschuba bewegt sich ja jetzt auch irgendwo zwischen Rap, R&B, Pop. Sie hat ein paar besondere Sounds mit dabei. Ein bisschen karibisch wird es hier und da und vor allem elektronisch wird es natürlich an vielen Stellen. Das nutzt sie schon sehr aus oder ihre Produzenten. Funktioniert aber gut. Und auf Ich lieb mich, ich lieb mich nicht hören wir jetzt, dass sie eben mehr kann als nur ihr sehr berühmtes Wildberry Lillet vom Debütalbum. Ich glaube, das hat irgendwie jeder mal gehört, weil es einfach überall lief. Hat sie sehr berühmt gemacht. Mhm. Du hast schon gesagt, 47 Minuten. Ich fand das Album auch wirklich ziemlich umfangreich. Das sind eine Menge Songs, eine Menge unterschiedliche Songs. Und diese vielen verschiedenen Produzenten und Produktionsorte oder Aufnahmeorte erklären auch, warum diese 19 Titel so vielseitig sind. Gleichzeitig fand ich diese Vielseitigkeit auch ein bisschen zu wild durcheinander manchmal. Also es ist wirklich, man kriegt wirklich viel Abwechslung. Manchmal fehlte mir so ein bisschen die Gesamtdramaturgie, also kam mir ein bisschen mehr rüber wie eine Playlist als wie ein Album so durchgeplant. Das macht es aber, macht die einzelnen Songs aber überhaupt nicht schlechter. Sie hat eben eine sehr breite Palette von Stilen, aus der sie sich bedient. Und es wird sowohl super dance-mäßig Pop spaßig, als auch leiser, introspektiver immer wieder. Und beide Seiten kann Nina Chuba wirklich gut. Was sie auch wirklich gut kann, was zu erwarten war, ist Texte, ist wirklich poetisch zu sein, ohne irgendwie altbacken zu wirken, weil sie nun mal ganz klar eine sehr junge Frau ist mit all den Memes, Markern der Sprache, der Art, die jemand Junges jetzt im Moment in diesem Zeitalter von TikTok, Instagram und Dinge, die ich wahrscheinlich gar nicht mehr kenne, weil ich jetzt auch langsam zu alt werde, bei sich hat und mit denen sie aufgewachsen ist. Das alles steckt hier drin, ohne dass es, finde ich, Menschen wie mich oder dich ausschließt. Sie macht Musik, die aus dieser Szene, aus diesen Szenen, die sich bewegt, kommt, die aber funktionieren und verständlich sind, trotzdem für eine viel breitere Zielgruppe. Und auch das finde ich gerade wegen dieser stilistischen Vielfalt nochmal besonders beeindruckend. Sie macht so viele verschiedene Dinge, aber auf eine sehr Nina Chuba-ige Art. Also ich finde schon auch, dass sie wirklich ihren eigenen Stil schon geprägt hat. Und das ist an vielen Stellen einfach nur beeindruckend. Dazu kommt jetzt, dass manchmal die Produktion wirklich sehr opulent ist, fast schon ein bisschen zu viel, fast schon ein bisschen überladen. Und ich war mir nicht immer sicher, ob das gewollt ist, ob das vielleicht auch einfach dieses Maximalistische, was man der Gen Z immer so zurechnet, ist, was mir einfach schon ein bisschen zu viel wird. Oder ob sie sich ein bisschen übernommen hat hier und da und einfach so viel zu sagen hat, denn das hat sie definitiv, das merkt man auch immer wieder. Sie hat so viel zu sagen, so viel auszudrücken, dass das vielleicht nicht immer in einen von 19 Songs so eindeutig hineinpasst. Ja, also wie man vielleicht raushört, so ganz durchdrungen habe ich dieses Album noch nicht. Es wird noch einige Male gehört werden müssen. Weil es eben so viele unterschiedliche Dinge hat, so viele Dinge zu sagen hat, so viele Seiten hat und so viele verschiedene Atmosphären erzeugt, das ist wirklich eine kleine Wundertüte.
Ja, und unter anderem deswegen, weil es diesen Genre-Mix gibt, den du gerade schon angesprochen hast. Ne? Also hier trifft ja wirklich Pop auf ein bisschen Hip-Hop und Reggae-Elemente hier und ein bisschen Rock und Dancehall da und Balladen gibt es auch noch. Es wird also eine ganze Schippe rumprobiert, mal energetisch, wie zum Beispiel in dem Song Rage Girl, da geht es um weibliche Wut, mal zurückhaltend und leise, wie im Song ILMN, das ist natürlich die Abkürzung für Ich lieb mich, ich lieb mich nicht. Aber auch die Instrumentierung ist sehr vielseitig, nicht nur die Genres, sondern auch die ganzen Instrumente, die wir hier hören. Wir hören also verzerrte Gitarren, wir hören Bläser, wir hören natürlich auch Synthes und elektronische Beats. Also hier wird ganz bewusst mit Lauten und leisen Passagen gespielt. Lyrisch haben wir es hier mit Selbstliebe versus Selbstzweifel zu tun. Also der Titel spricht ja schon Bände, ne, der Titel dieses Albums. Wir haben es also mit einer Art von Zerrissenheit zu tun, nämlich zwischen dem, was ist und dem, was wünschenswert wäre. Darum, sich nicht allein über Erwartungen definieren zu lassen, sondern eben über eigene Entscheidungen zu treffen. Sie singt darüber, wie man sich von bestimmten Menschen lösen muss und darüber neue Menschen zuzulassen. Es geht um Freundschaft, Liebe und Identität, wie man sich selbst definiert, wie Beziehungen sich verändern und insgesamt darum, dass man manchmal auch einfach nicht weiß, wo es hingeht. Und wie und warum vor allem auch. Und ich finde, der Song Unsicher, der für mich wirklich tatsächlich einer der Stücke dieses Jahres ist, weil das so ehrlich ist und weil es so auf dem Punkt ist und weil das auch völlig egal ist, wie alt oder jung du bist, dieses ich lebe halt erst zum ersten Mal, ich weiß das alles noch gar nicht, finde ich eine unglaublich starke, unheimlich starke Aussage. So. Das finde ich richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Es geht auch um Empowerment, es geht um Selbstbestimmung. Es ist ein Album voller eingängiger Melodien, die ja von persönlichen und verletzlichen Momenten geprägt sind, die das Album eben zu dem machen, was es denn eben am Ende auch ist, nämlich emotional nahbar und somit natürlich auch nachvollziehbar. Und da wir es hier nur mit unterschiedlichen Genres zu tun haben, die sich immer mal wieder abwechseln, wird das Album, wie du auch schon zu Recht gesagt hast, nie langweilig. Die Bandbreite von Wut bis hin zu diesen sanften Momenten machen das Album natürlich spannend und man muss willens sein, diese Unsicherheiten natürlich auch zu zeigen. Und das macht Nina Chuba. Das ist alles wirkt nie aufgesetzt, das jedenfalls nicht, sondern eben authentisch. Alle Songs gefallen mir so für sich gesehen. Ja, und die vielen Genrewechsel sind natürlich für diese Sendung eigentlich wie gemacht. Das Einzige, was ich mir so gedacht habe, ich habe mir halt gedacht, ja, also der erste Song erinnert mich natürlich sofort an Seed. Da dachte ich natürlich sofort, was ist das jetzt? Das ist halt dickes B Reloaded, ne? So ein bisschen. Und dann habe ich so gedacht, aber eigentlich war ja schon das erste Album. So, nun kommt dieses Album eben und ich frage mich halt, wo der entscheidende Schritt nach vorne ist. Oder ist der entscheidende Schritt diese Genre-Geschichten, die sie da aneinander reiht? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo das noch so hingeht. Aber es ist vielleicht auch wieder ein Album zwischen den Alben. Das kann natürlich auch sein. Ich finde es insgesamt tatsächlich sehr hörenswert. Ich finde die Texte sehr hörenswert. Und der Song Unsicher ist für mich der Übersong auf diesem Album. Insofern finde ich das alles okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder sehr okay sogar. Nun, dieses Album ist im Jahre 2025 erschienen. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Wieder so ein Fall, der nicht super einfach zu entscheiden ist. Ich bin letztlich auf einem schnellen Läuft gelandet, weil es ein wirklich tolles Album ist, was ich auch noch ein paar Mal hören werde, um das ein bisschen tiefer zu durchdringen. Aber vor allem auch wegen dieser phänomenalen Auswahl bisher in diesem Jahr keine Rolle spielen wird für mich beim Album des Jahres bisher. Sonst muss ich da nochmal was revidieren. Deswegen bleibe ich erstmal bei einem schnellen Läuft.
Ja, ich schließe mich dem an. Ich bin auch bei einem schnellen Läuft. Unter anderem auch deswegen, weil ich das Album davor, glaube ich, noch ein bisschen stärker fand.
Ja. Ja, da war noch. Ja, stimmt.
So.
Ich glaube auch.
Ja, ich fand das Erstlingswerk tatsächlich noch ein bisschen besser. Also, wir haben gehört, ich lieb mich nicht von Nina Chuba und es gab ein schnelles Läuft von Jenny und ein ebenso schnelles Läuft von mir.
Genau, es sei noch dazu erwähnt, wer Nina Chuba ins Herz geschlossen hat und sie gerne live sehen möchte, sie ist zufällig gerade in Deutschland auf Tour oder in sehr naher Zukunft, Ende Oktober, Anfang November in Erfurt, Stuttgart, München, Leipzig, Bremen, Hannover, Dortmund, Frankfurt, Köln, Hamburg, Berlin und auch noch in Zürich, außerhalb von Deutschland. Also ich glaube, da kommt so jeder irgendwie in die Nähe, deswegen wollte ich es nochmal erwähnen, das ist ja wirklich sehr bald nach Veröffentlichung dieser Sendung.
Sehr schön.
Und damit kommen wir zu einem Album, das klanglich doch ziemlich weit weg ist von Nina Chuba. Und zwar, so kennt man uns, gerne ja, mal was ganz anderes. Wir kommen zu Tala, eine gar nicht mal so bekannte Band, und ihrem neuen Werk Primeval Obsession Detachment. Tala kommen aus den USA und bewegen sich irgendwo zwischen New Metal, Metalcore und experimentellem Crossover. Die Band um Sänger Justin Bonitz ist bekannt für sehr dichte, aggressive, aber auch halt theatralische Kompositionen und eben dieses Experimentieren. Primeval Obsession Detachment ist ihr drittes Studioalbum mittlerweile, im September 25 erschienen und das erste mit Ivan Little an den Turntables, New Metal, da brauchen wir natürlich Turntables, und Joel McDonald am Schlagzeug. Max Portnoy, der bisherige Drummer, konzentriert sich hier mehr auf Bass und Percussion, was ich als Bass-Fan sehr begrüßen kann. Da hören wir später noch ein bisschen was dazu. Und produziert wurde das Ganze von Josh Schroeder. Schroeder muss man wahrscheinlich sagen, Josh Schroeder, der auch für Bands wie Lorna Shore und Kingdom of Giants schon gearbeitet hat. Also jemand, der weiß, wie man kontrolliertes Chaos produziert. Ja, Thorsten, ich quäl dich mal wieder mit New Metal.
Ja. Zunächst einmal das Drollige gleich wieder zu Beginn. Das Album wurde ohne Click-Track, also ohne Synchronisationshilfsmittel und ohne Editierung aufgenommen. Das heißt also keine Nachbearbeitung, sondern einfach die Rohaufnahme an sich. So. Mit allem, was das an Vor- und Nachteilen eben so mit sich bringt, das macht das Album natürlich sehr direkt und macht die Aufnahme sehr ehrlich. Sänger Bonitz sang alle Gesangparts in einem Rutsch, also eine durchgängig ungeschnittene Geschichte, live on tape. Ne? Und das macht natürlich, dass das alles sehr unmittelbar wirkt. Es handelt sich bei diesem Album um ein Konzeptalbum. Wir befinden uns also auf einem fremden Planeten mit den Charakteren Anna oder Anna. Dabei handelt es sich um eine Krankenschwester. Und Sheila, das ist eine Attentäterin. Beide durchlaufen moralische Prüfungen, so ein bisschen wie in einem Computerspiel. Es werden so Themen wie Moral, Pflicht, Identität, Dualität auf diesem Album abgehandelt. Und das ist eben so der erzählende Rahmen dieses Albums. Es gibt auf diesem Album massig experimentelle Elemente und das mit Hilfe von Gitarren, Turntables, braucht man ja, hast du ja schon gesagt, Samples, komplette Unterbrechungen von allem, abgefahrene Arrangements mit Streichern, Slap-Bass-Einlagen und einiges mehr. Das macht das Album natürlich extrem abwechslungsreich und es zeigt auch mal wieder, was Metal eben so alles kann. Es gibt natürlich eine hohe Komplexität im Bassspiel, bei den Gitarren und natürlich auch immer verbunden mit einer eher aggressiven und lauten und dann wieder mit leiseren, ruhigen Momenten. Also alles das, was wir vom Metal ja auch so kennen und was es ja auch so eigen macht. Ich muss aber schon sagen, dass das Album tatsächlich selbst für mich sehr anstrengend ist. Mhm. Man kommt auf diesem Album trotz der ruhigeren Passagen kaum zur Ruhe. Und das ist dann manchmal für mich ein bisschen viel von allem, muss ich ganz ehrlich sagen. Das will wirklich was heißen, wenn ich das schon sage. Auf keinen Fall sollte man dieses Album nebenbei hören, finde ich. Wenn man sich schon auf dieses Album einlässt, dann bekommt man als Belohnung ein sehr intensives Album. Und das muss man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so nehmen. Sehr intensiv, voller verschiedener Einflüsse und Genres. Auch hier wieder für unsere HörerInnen, die ja diese Art von Herausforderungen mögen, wie wir alle wissen, kann das natürlich sehr viel Spaß machen. Für die, die uns noch nicht ganz so lange hören und jetzt vielleicht so eher neu dabei sind und vielleicht was Eingängiges suchen oder was, sagen wir mal, mit so ganz normal mit Chorus und Refrain und all solchen Sachen arbeiten und das gerne mögen, für die ist das hier nichts. Da bin ich mir relativ sicher, weil das ist ganz schön viel von allem und manchmal auch meiner Meinung nach ein bisschen viel von allem. Und das ist dann ja auch nicht immer der wahre Jakob für alle Leute und in dem Fall tatsächlich auch nicht für mich, obwohl ich das Album wirklich, es ist ein irres Album, aber es ist teilweise echt so viel auf einmal und so viel von allem, dass selbst ich irgendwann mal gesagt habe, boah, jetzt reicht's aber auch mal. So.
Verständlich, ja. Und das wird natürlich alles noch intensiver durch dieses Rohe, was du schon gesagt hast, ne? Genau, dieses Unmittelbare von der Aufnahme. Richtig. Interessant ist, also ein paar Dinge wiederholen sich ja. Ich kenne die ersten beiden Alben von Thaler, die waren auch schon Konzeptalben mit ebenso abgefahrenen Storys im Hintergrund und auch dieser heftigen, intensiven Energie, die natürlich auch von Sänger, wie heißt er gleich, Justin Bonnetz kommt, der also ein absolutes, keine Ahnung, was den für Dämonen hin und wieder besessen, wie sagt man, was ist das Präsenz von besessen sein? Wird man...
Ist das das Moment, das Präsenz von besessen sein?
Also, nein, also besessen sein, aber wenn jemand das macht, nicht Präsenz, sondern quasi der aktive...
Ach so, das Verb, oder
wenn
wie?
Wenn ich besessen werde, genau, was macht denn dann der Dämon mit mir? Also ist der, besitzt der
ja,
mich?
Besitzt, nee.
Besetzt?
Ja, 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 dann okay. Ergreift der Besitz von dir, ja.
Ah, okay, ergreift Besitz, ja, das wäre wieder sinnvoll. Gut, jedenfalls, Bonnetz wirkt häufig geradezu besessen, weil er ja auch ein wahnsinniges Spektrum, er ist, soweit ich weiß, auch Gesangslehrer gewesen oder vielleicht sogar immer noch nebenher, für all diese wilden Metal-Screams und Growls und was für andere Arten von Geräuschen er da noch immer macht. Ja, das macht es sehr irritierend, wenn man es negativ ausdrücken will, sehr vielseitig, wenn man es positiv ausdrücken will. Ich glaube, dass mir das Album an manchen Stellen zumindest etwas leichter gefallen sein wird als dir, weil Also einmal, weil ich aus den, in den Nullerjahren so ein bisschen musikalisch groß geworden bin. Ich glaube, da ist die Toleranz etwas größer für diesen ganzen New-Metal-Kram. Denn man hört häufig Anklänge bei Tyler von Slipknot, Korn, diesen großen Bands, die das geprägt haben vor 20, 25 Jahren. Und das registriert vielleicht dann gar nicht mehr so sehr als Besonderheit. Aber diese vielen Experimente, die du schon angesprochen hast, ne, diese absolute Intensität, diese, jetzt haben sie auch viel mehr, ich möchte sagen, Groove und sogar also mehr Melodie als früher dabei. Und das heißt aber eigentlich nur, also eigentlich sollte mehr Melodie ja heißen, dass man vielleicht, dass es ein bisschen zugänglicher ist. In diesem Fall fand ich eher, dass es bedeutet, dass das Gehirn noch mehr Sachen hat, die es irgendwie verarbeiten muss, was es wirklich anstrengend macht. Also da bin ich ganz bei dir. Schön fand ich zu hören, dass Tyler hier wirklich nochmal einen nächsten Schritt machen, ihren eigenen Sound zu haben und nicht nur andere Bands zu zitieren und daraus einen schönen Flickenteppich zu machen, sondern ich hatte das Gefühl, dass hier noch mehr Dinge passieren, die mehr nur sie sind. Das ist toll, weil da definitiv talentierte Musiker am Werk sind. Ja, und der Einfluss von, oder vielmehr das Nutzen von mehr und etwas kreativerer Arbeit am Bass von, vorhin habe ich es noch gesagt, genau, von Max Portnoy, hat mir sehr gefallen. Also zwischendurch mal dem Bass ein bisschen Raum zu geben, bin ich ja immer dabei. Das gibt ein extra Pünktchen. Der vielleicht zugänglichste Song, würde ich behaupten, ist wahrscheinlich Undone by Fate. Also wenn ihr nur einen Song hören wollt, würde ich glaube ich sagen, das wäre sowas, wo man noch am ehesten dahinter kommt, wenn man sonst nicht in diesem Genre unterwegs ist. Das ist, ich fand es wirklich schwer einzuordnen. Vieles hat mir wahnsinnig gut gefallen. Vieles war super spannend. Phänomenal intensiv und vielseitig. Und aber einfach so viel, da ging es mir ganz ähnlich wie dir, so viel, dass man einfach erstmal überfordert ist.
Ja, genau. Und da geht es mir auch nicht ums Genre und New Metal, sondern da geht es mir tatsächlich genau um diese, ja, genau. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, weil du hast gerade Max Portnoy gesagt und der Nachname klingelt bei mir natürlich. Ah, ist tatsächlich der Sohn von Mike Portnoy von Dream Theater.
Ja, ah ja. Da hat er die Gene für interessante
irgendwas war doch
weitergegeben.
Da. Der Name, der Nachname, mein Hirn fing an zu rattern und dachte, warte mal.
Sehr gut. Ja. Sehr gut, ja gut, da hat man natürlich auch eine musikalische Bildung als Sohn von einem Bandmitglied von Dream Theater.
So.
Das schult mit Sicherheit das Ohr.
Nämlich.
Sehr schön. Und weil es gerade frisch erschienen ist, haben wir es natürlich auch zu bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, das läuft.
Ja, bin ich bei dir. Kriegt von mir auch ein schnelles Läuft, hat mir wirklich gut gefallen. Auch das ist ein Album, was ich mit Sicherheit noch ein paar Mal hören werde. Aber den Zeitpunkt werde ich mir sehr gut ausdenken, weil, wie du schon gesagt hast, das hat man nicht nebenbei. Das will bewusst gehört werden.
So.
Tja, also, es gab ein Läuft von Thorsten und ein Läuft von mir für Primeval Obsession Detachment von Tala. Und damit kommen wir zum Zivildienst.
Ja, genau. Da kommen
gar nicht so ein einfaches Thema, ne?
Nee.
Haben wir schon lange nicht mehr. Wenn ihr jetzt sagt, Zivildienst, was ist das denn? Dann seid ihr vielleicht ein bisschen jung für diese Sendung. Nein, Quatsch. Ihr seid alle willkommen. Das Thema nimmt ja gerade erst wieder ein bisschen Fahrt auf.
Ja,
ne?
Ja.
Zivildienst war bis 2011 der Ersatzdienst für den Wehrdienst. Also für alle, die ihre Wehrpflicht nicht wahrnehmen wollten oder konnten.
Ja, Moment. Für alle männlichen Menschen.
Für alle männlichen Menschen, genau. Ja gut, die anderen hatten ja keine Wehrpflicht.
Richtig.
Und seit einiger Zeit wird halt wieder diskutiert, also einmal Wehrpflicht einzuführen. Das ist ja schon, ist es jetzt schon beschlossen? Ich weiß es nicht.
Da wird erstmal nur drüber diskutiert, gerade im Moment. Ich bin auch gespannt, selbst wenn das beschlossen werden würde, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagen würde, weil die werden wahrscheinlich sagen, das geht so nicht. Also das funktioniert nicht. Wir haben nämlich wegen der Gleichberechtigung, wir haben ja mittlerweile, sind ja Frauen vor dem Gesetz gleich. Also ich weiß, dass es immer noch patriarchalisch ist alles und ich weiß auch, dass Frauen immer noch zu Unrecht weniger verdienen, dies, das, Ananas. Die Frauen werden auf allen Ebenen immer noch benachteiligt. Müssen wir nicht drüber reden. Aber vor dem Gesetz sind Frauen nun mal gleich. Und das bedeutet, wer A sagt, muss auch schlau. Also, ne? Würde
so, deswegen ist so eine Neueinführung natürlich kompliziert, wenn man das denn wollte.
Genau.
So oder so wäre dann, also, wenn man eine Art Zivildienst mit einführen sollte, für alle wäre das ein Gesellschaftsdienst im Sozialen, im Ökologischen im, oder halt als Wehrdienst im militärischen Bereich, wo auch immer, genau. Das zu modernisieren würde sich anbieten, wenn man das denn unbedingt einführen möchte. Könnte man das auch breiter fahren, ne? Pflege, Umweltschutz, Katastrophenschutz, Integrationsarbeit, alle möglichen Bereiche, die diskutiert werden für diese war Art ja auch von schon so. Gesellschaftsdienst. Genau, genau. Ja. Man das vielleicht noch ein bisschen ausweiten kann. Ist ja erstmal spannend. Also der Gedanke, junge Leute erstmal irgendwie in Bereiche, in Bereichen arbeiten zu lassen, die der Gesellschaft dienen sollen, die irgendwie gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, klingt erstmal gut, oder?
Ja, klingt erstmal gut. Ne? Man könnte ja sagen, dass das einen gesellschaftlichen Nutzen auch hat und dass junge Menschen dadurch vielleicht auch lernen, einfach Dinge lernen. Das ist ja völlig egal, wo. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass unsere Bundesregierung natürlich nicht sagt, ja, ja, Kevin, Tjaak und Hanna, keine Ahnung, oder wie auch immer, Emma, genau. Wir wollen natürlich, dass ihr in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Behindertenhilfe und im Rettungsdienst arbeitet. Da sollt ihr hin, weil da fehlen die Leute. Da so stellen die sich das vor.
Ja, ja, da werden günstige Arbeitskräfte gesucht.
So nämlich, ganz genau. So ist das nämlich, denn das ist das, was dahinter steckt. Was die nicht wollen, ist, dass du in irgendeiner Bibliothek deinen Zivildienst machst oder wie du gerade sagtest, eben meinetwegen Katastrophenschutz, da ist viel zu wenig los sozusagen. So oft, es gibt es ja nicht, die Katastrophen zu schützen, ist ja nicht jedes Jahr Ahrtal. Ne? So, hier in Flensburg rückt der Katastrophenschutz, ist das letzte Mal ausgerückt, weiß ich gar nicht wann, ist Jahre her.
Ja, das wäre wahrscheinlich eher Katastrophentraining, so wie bei der beim Wehrdienst auch, da gibt es ja auch nicht gleich den Krieg, also wahrscheinlich Krieg, sondern...
Ja, so ungefähr. Aber was auch immer. Es gab ja auch ganz andere Dinge. Einige sind in Jugendeinrichtungen gegangen, andere sind was weiß ich wohin gegangen. Ist auch völlig egal. So stellen die sich das natürlich nicht vor. Die stellen sich vor, dass du dahin gehst. Man könnte auch sagen, das ist gut für die persönliche Entwicklung. Ne, die Leute werden vielleicht reifer, sie müssen vielleicht Verantwortung übernehmen. Sie lernen dadurch vielleicht soziale Kompetenzen oder wie auch immer. Gemeinsam wird vielleicht gestärkt. So, ne? Vielleicht stärkt ja der Zivildienst das Bewusstsein dafür, weil man dann wieder für andere was tut und vielleicht dadurch auch was zurückbekommt von anderen Menschen und das vielleicht toll findet. Und natürlich, einige entdecken durch diese Geschichte vielleicht auch eine spätere Berufung, so gehen dann vielleicht in die, das ist natürlich die nächste Hoffnung, ne, dass viele einfach da hängen bleiben in diesem Pflege-, Sozial- und Gesundheitswesen. Ja, und es ist natürlich schon immer gewesen, dieses Alternativmodell zur Wehrpflicht eben. Ne? Also man könnte, also ja, im Grunde genommen ist es, statt eben die Waffe in die Hand zu nehmen, Menschen an die Hand zu nehmen, so ungefähr. Oder andere Menschen an die Hand nehmen, statt die Waffe in die Hand zu nehmen. Das wären so Sachen, die dafür sprechen. Ich weiß nicht, oder fällt dir noch was ein?
Also dieses Lernen von Verantwortung, dieses etwas irgendwie für die Gesellschaft Sinnvolles tun, das wäre für mich so der Hauptaspekt, wo ich denke, ist gerade in einer Welt, wo viele sich so komplett irgendwie, wie sagt man, so ohne irgendwie Sitzgurt, oh Gott, mir fällt jetzt komplett das Wort, wo viele sich so unaufgehoben fühlen, so ohne eine Sache, für die sie kämpfen, ohne etwas, für das sie sich einsetzen wollen, weil alles irgendwie grau und blöd wirkt, ohne Zukunft und Leute werden immer einsamer, bla bla bla. Da wäre es natürlich klasse, erwiesenermaßen ist Leuten helfen, wie in all diesen Jobs, die da in Frage kommen, in irgendeiner Form tut man ja immer etwas für die Gesellschaft, ist natürlich etwas, was wahnsinnig sinnstiftend ist. Und ich glaube, das könnte die kommenden Generationen geradezu retten, wenn es denn richtig umgesetzt wird, wenn es nicht nur billige Arbeitskräfte sind, sondern tatsächlich attraktiv als Dienst an der Gesellschaft. Und da stellt sich dann die Frage, ob man das nicht vielleicht als einfach sehr attraktiven Freiwilligendienst, der quasi üblich ist in dem Alter, aber kein Muss ist in dem Alter, ob man das nicht so gestalten möchte.
Ja, da bin ich auch. Da kommen wir später nochmal drauf. Ja. Wir müssen ja erstmal, was spricht denn dagegen?
Ach so, ja gut, persönliche Freiheit, ne? Also eine Pflicht, irgendwas machen zu müssen für ein ganzes Lebensjahr, ist natürlich hart.
Natürlich.
Also das war schon immer heftig.
Ja, genau.
Find
etwas,
ich sehr
was
schwierig.
Auch Frauen immer unterschätzt haben früher.
Ja, ja. Das kann gut sein. Gut, wir haben auch sowas wie eine Schulpflicht, aber
ja.
Auch über die könnte man eine Weile diskutieren.
Haben wir zwar, aber das ist nochmal was anderes. Die Schulpflicht sagt aber nicht, dass du woanders schlafen musst und so weiter und so fort. Und im Falle des Wehrdienstes in irgendeiner fremden Stadt mit Menschen, die du überhaupt nicht kennst, plötzlich in einem Raum schlafen musst und so Sachen und dich anschreien lassen musst und so, ne?
Genau, also wenn, also es muss auf jeden Fall eine Wahlfreiheit geben. Wenn das Ding selbst schon Pflicht ist, muss es auf jeden Fall eine Wahlfreiheit geben an Ort, Art der Tätigkeit, Art der Unterkunft, wie auch immer, auf jeden Fall, weil da jeder unterschiedlich ist und auch sehr unterschiedlich fähig und willens ist und unterschiedlich glücklich wird, sage ich mal.
Man ja, gut, ja auch, aber das ist ja nicht das, was die Regierung im Kopf hat.
Leider ja. Das ist halt das ganze Problem. Unter einer CDU erwarte ich nicht, dass da irgendwas anderes bei rauskommt als billige Arbeitskräfte.
Beziehungsweise eben im Vordergrund steht ja erstmal auch dann der Wehrdienst. Ne? Ich gehe davon aus, dass du, wenn du Zivildienst machen willst, dass du wieder verweigern musst und das sehr gut begründen musst. Das war ja früher auch so.
Ja. Auch den Teil finde ich schwierig, weil man also meinetwegen gerne das gleichsetzen kann. Aber Wehrdienst als Default zu setzen, schwierig. Auch im Sinne einer, ne, der vielfältigen Gesellschaft, die wir eigentlich haben wollen, also 20% von uns anscheinend nicht, aber die anderen 80%, das spricht ja nur dafür, dass man möglichst vielfältige Wege aufzeigt und wählen lässt, sich an der Gesellschaft zu beteiligen, zur Gesellschaft beizutragen. Ja, also würde ich persönlich jetzt keinen anderen Weg sehen, aber natürlich gibt es den leider und ich halte ihn auch für wahrscheinlich, dass die Wehrpflicht dann erstmal wieder an erster Stelle steht.
Ja, wahrscheinlich. Du musst sie ja nur wieder einführen, du musst sie ja nicht mal beschließen, das ist ja das Problem. Sie ist ja nur ausgesetzt. Das ist ja das große Problem. Dagegen spricht natürlich erstmal, dass es ja ein staatlicher Zwangsdienst ist, ne? Und zwar nicht wie in der Schule, sondern eben schon was anderes. Das sind ja erwachsene Menschen, die du dazu verpflichtest und keine Kinder. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, eigentlich sollten junge Erwachsene selbst entscheiden können und sollen, wie sie ihre Zeit nutzen. Sollte der Staat eigentlich nicht drin rumfuhrwerken. Dann gibt es natürlich wieder das, was wir früher schon kannten. Wo wir auch gerade schon drüber gesprochen haben, dass manche Einrichtungen einfach auf Zivildienstleistende bauen, anstatt reguläre Arbeitsplätze zu schaffen. Zivis waren und werden dann wieder günstige Arbeitskräfte sein. Dann hat man halt weniger Auszubildende. Das passt dann schon. Das ist dann, ne, so. Und Zivildienstleistende werden ja wahrscheinlich auch ganz doll vom Staat mit unterstützt, also das Gehalt wird mit vom Staat gezahlt und weiß der Geier. Da kriegen sie wahrscheinlich auch noch ordentlich Geld für. Ist viel besser als ein Ausbildungsplatz. So. Dann kommt natürlich dazu, und ja, oder wie lange das auch immer geht, weiß man ja nicht, das ist eine ganz schön lange Zeit.
Ja.
Für eine Zeit, die nicht freiwillig ist. Das fehlt dir an allen
Ecken. Viel kürzer würde auch wieder wenig Sinn machen, weil man ja irgendwas erstmal lernen muss, bevor man es machen kann.
Ja.
Aber, ja, bin ich bei dir.
Zum Schluss waren es nur noch 9 Monate.
Ja.
Glaube ich, oder 6 sogar nur, ne? Ich weiß gar nicht.
Das finde ich schon ganz schön an der Grenze. Also, ja,
okay. Ja, das war der Wehrdienst. Zivildienst war immer ein bisschen länger. Das war auch die nächste Ungleichheit. Zivildienst war immer länger als Wehrdienst. Naja. Also, und dann kommt noch dazu, dass junge Leute es heute ja auch viel schwerer haben als damals, zu unserer Zeit, ja, zu meiner sowieso, weil sie sowieso schon mit Ausbildung, Studium, Auslandsplänen, was du nicht alles heute machen musst, damit du einen Job kriegst. Du musst ja eigentlich im Prinzip 20 sein und Doktor. Das ist ja so ungefähr der Anspruch, ne? So,
ja.
Dann auch noch so ein Jahr dazu kommt, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Und das ist in einer Zeit, wo alles ganz viel um Flexibilität und all solche Sachen geht, ganz, ganz schwierig zu vermitteln. Dann kommt noch dazu, dass die jungen Leute natürlich zu Recht sagen, ja, Moment mal, was ist denn mit denen, die da nicht hin mussten? Ne? Natürlich gibt es diesen Korridor. Also ja,
14
die Leute, die,
Jahre, das ist eine ganze Generation quasi.
Ja, genau. Das ist nämlich ganz schön viel. Die haben halt alle Glück gehabt. Und da werden die jungen Leute zu Recht sagen, nö, das sehen wir aber nicht so, dass die Glück gehabt haben. So, sehen wir ganz anders. Und du kannst jetzt natürlich nicht einen 30-Jährigen zur Wehrdienst holen, das geht nicht.
Theoretisch. Ne? Ja, aber dann kannst du natürlich im Grunde kannst du gar nicht anfangen, weil dann kannst du sagen, okay, aber die Frauen, die vor 2011 noch nicht da waren, ja.
Ja, genau.
Und dann das kommt dann auch dazu. Dann haben wir allerdings so viele günstige Arbeitskräfte, also dann.
Aber das geht nicht, das kannst du halt alles nicht machen. Nicht.
Nein, geht alles nicht.
Das ist halt das Problem. Aber die jungen Leute haben recht. Die werden natürlich auch wiederum zu Recht sagen, warum sollen wir überhaupt für euch jetzt gerade die Kohlen aus dem Feuer holen? Hm. Ihr habt uns schließlich hier reingebracht. Seht ihr zu, dass ihr uns da wieder rausholt? Was sollen wir da jetzt machen?
Ja, zu Recht.
Ne? So haben sie auch recht. Also es ist alles ganz, ganz, ganz schön schwierig. Also es gibt den eben schon seit 2011 nicht mehr, weil ja eben auch die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Stattdessen gab es dann den Bundesfreiwilligendienst. Hat auch schon mal jeder gehört, dieses FSJ, ne? Freiwilliges Soziales Jahr. Alles freiwillig, ohne Zwang. Aber Diskussion ist wieder da. Und zwar unter anderem wegen Fachkräftemangel und in Pflege und Gesundheit eben. Angesichts gesellschaftlicher Spannung. Was hält uns als Gesellschaft noch zusammen? Gibt es halt immer mehr Stimmen, die sagen, und jetzt kommt natürlich noch die internationale Lage dazu, wo dann, wenn die Wehrpflicht eingeführt wird, natürlich logischerweise der Zivildienst auch wieder mit dabei ist. Wir brauchen wieder eine allgemeine Dienstpflicht aus ganz vielen verschiedenen Gründen halt. Und da wären dann natürlich dann auch die Frauen diesmal mit im Boot. Ne? Also das ist ja völlig klar. Also das kannst du den Männern, den jungen Männern nicht mehr vermitteln.
Ja.
Das geht nicht.
Also bin ich auch völlig dabei. Du hast gerade was angesprochen oder darauf angespielt, was ich auch noch wahnsinnig wichtig finde oder wofür das total gut sein könnte, so ein freiwilliges Jahr, nämlich die Durchmischung der Gesellschaft. Ich möchte eigentlich gerne, dass, keine Ahnung, die Anwaltstochter und der Bäckerssohn zusammen ihren Wehrdienst machen oder ihren Freiwilligendienst im sonst wo irgendwo. Das ist natürlich ein Faktor, der mit Sicherheit die letzten 14 Jahre auch gefehlt hat.
Kann sein.
Weil nicht nur gab es diesen Dienst nicht mehr, wo sich die Männer hätten vermischen können, sondern in der Zeit ist ja auch sind die Schulen anders zugeordnet worden. Das fiel ungefähr in die gleiche Zeit, dass man sich plötzlich Schulen aussuchen konnte und nicht mehr nach Wohnort mehr oder weniger festgelegt war mit einer sehr viel eingeschränkteren Wahlfreiheit, was auch schon sozial sortiert hat, aber wesentlich weniger als jetzt. das heißt, wir sind ja eigentlich schon viel segregierter als vor 25 Jahren. Vielleicht kann das dazu beitragen, uns wieder ein bisschen näher zusammenzubringen.
Könnte sein.
Also ich weiß jedenfalls von Leuten, also eigentlich von jedem bisher, mit dem ich gesprochen habe, der in der Bundeswehr war, die haben alle Geschichten zu erzählen von Menschen, die sie sonst nicht kennengelernt hätten. Also Menschen aus Bereichen, von denen sie niemals jemanden aus diesem Bereich kennengelernt hätten. Und so halt, also wenn nicht lebenslange Freundschaften, dann doch zumindest eine nette kurzfristige Bekanntschaft gemacht haben mit jemandem aus einem wirklich ganz anderen Lebensbereich.
Da bin ich mir nicht sicher, ob ich dafür zum Bund muss.
Nee, muss und nicht. Geht ganz anders. Ne? Aber es wäre halt eine Gelegenheit zu sagen, als Gesellschaft setzen wir darauf und wir finden es richtig, wenn junge Leute, wenn sie etwas für die Gesellschaft tun, das unabhängig von ihrer Herkunft tun. Wir sollten in Deutschland so viel mehr Sachen überhaupt tun, mit dem Hintergrund, dass Menschen aus verschiedenen Hintergründen daran teilnehmen. Weil wir eine so große und immer noch weiter wachsende Schere haben zwischen vermögenden Menschen und nicht vermögenden Menschen, das ist echt mittlerweile so schockierend, dass wir mehr Vermögensungleichheit haben als Länder wie China und die USA. Da kann ich echt kotzen, da müssen wir wirklich was
tun. Ja gut, China ist ja nun klar.
Gut, da gibt es sehr viele gleiche Leute, aber die USA?
Ja. Müsste man nochmal genau nachgucken. Woran das liegt, also was da für Statistiken so rangezogen werden.
Ist auch nur die Vermögensungleichheit. Einkommensungleichheit ist nochmal ein anderes Thema. Aber wir haben in Deutschland einige Familien mit sehr großem Vermögen, die das auch weitergeben. Eine sehr hohe Anzahl von Leuten ohne Vermögen, die das auch nicht kriegen, weil sie es nicht haben.
Ja.
Das müsste so nicht sein. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber dadurch, dass die auch kulturell sich immer weiter auseinanderleben, müssen wir dagegen was tun, wenn wir eine freie, offene, demokratische Gesellschaft behalten wollen.
Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, was wir dagegen tun. Ob das dann eben dieser soziale Zusammenhalt und dass junge Menschen erleben, was Solidarität im Alltag heißt und so. Dass vielleicht auch Einrichtungen entlastet werden, mag ja alles gerne sein. Alle müssten halt gleichermaßen ran, so, das wäre dann zumindest, was die das wäre dann ja geschlechterübergreifend, wäre ein bisschen fairer als früher. So, aber Gegenargument, wir leben halt, wie du schon richtig sagtest, in einer freien Gesellschaft und ein verpflichtender Dienst ist ein Eingriff in die Selbstbestimmung. Das ist einfach mal so, würde viele junge Leute ausbremsen, ist ne, bei Ausbildung, Studium, Beruf und natürlich statt eben auf auf Pflegekräfte zu setzen, wird man dann eben wieder die Zivildienstleistenden daran holen, ne? So und sich darauf dann, ja, also es ist halt alles schwierig. Es wäre an sich im Prinzip ein Gewinn, aber es gibt eben diese Schattenseiten auch. Und die eine der größten Schattenseiten ist natürlich, dass die, die jetzt nun davon nicht betroffen waren, sich natürlich ins Fäustchen lachen. Das ist natürlich auch nicht in Ordnung eigentlich, muss man schon ehrlich sagen. Die spannende Frage ist, wie schaffen wir eben gesellschaftliches Engagement ohne Zwang, ohne in diesen Zwang zurückzufallen? Vielleicht den Freiwilligendienst, wie du schon richtig sagtest, mega attraktiv machen. Bessere Bezahlung, mehr Anerkennung, klare Karrierevorteile. Dann wird das vielleicht was, dass man daraus einen Vorteil macht.
Auf jeden Fall. Das kann ja auch dazu führen, dass man gar nicht so viel Zeit in Anführungsstrichen verliert, sondern ein freiwilliger Dienst, gerade wenn man es ein Jahr lang macht, könnte zum Beispiel bedeuten, dass man irgendwas fürs Studium angerechnet bekommt. Oder dass man eine besondere finanzielle Unterstützung bekommt, die einem hilft beim weiteren Einstieg dann danach, beim Berufseinstieg oder keine Ahnung, irgendwelche Stipendienzeug. Irgendwelche Anreize, die einem helfen zu sagen, also erstmal überhaupt da Bock drauf zu haben, aber auch einem das Gefühl geben, okay, cool, damit habe ich einen Vorsprung und nicht, ich bin hinterher, weil ich ein Jahr lang raus war.
Genau. Und vielleicht kann man auch diese Alterskorridor ein bisschen erweitern. Ne?
Ja.
Weil wenn du nicht gerade in der Pflege arbeitest oder sonst irgendwie was machst, sondern dir irgendwas anderes aussuchst, dann kannst du es auch noch mit 30 machen.
Richtig. Aber wenn ich jetzt überlege, ich meine, während der Corona-Zeit haben ja viele Leute so eine kleine Sinnkrise gehabt und irgendwie ihre Jobs gewechselt oder so. Wie cool das wäre, einfach in der Zeit zu sagen, hey, ich mache jetzt ein freiwilliges Jahr, auch wenn ich jetzt irgendwie 30 bin oder was, um das zu überbrücken, um mich, weiß ich nicht, selbst zu finden oder um einfach nur irgendwas Gutes für die Gesellschaft zu tun, während ich hier mal rausfinde, wo ich jetzt als nächstes hin möchte.
Genau.
Cool. Super. Riesenplus für die Gesellschaft, plus für einen selbst. Und wenn man dann noch irgendwas dafür bekommt, also zumindest eine angemessene, irgendwie finanzielle, Entlastung in irgendeiner Form oder irgendeine Art von Vorteil für danach, super,
wunderbar. Total. Ja, absolut. Ja, bin ich auch der Meinung. Was übrigens auch nicht geht, ist die Idee, wenn jetzt die Jungen wieder Zivildienst und Wehrdienst machen müssen, dann sollen die Alten das auch machen. Und da gibt es ein ganz klares Nein, müssen sie nicht. Die waren da schon, ihr Lieben. Ja. Ne? Also die machen das jetzt nicht nochmal. So, das geht halt nicht. Zumal man dann auch da wieder die Frauen dran holen müsste. Und das ist richtig fiese, weil die haben genug getan.
Die haben
diese ganze Care-Arbeit und all diese ganzen Geschichten, nämlich die fallen da nämlich rein und so weiter und so fort, die wieder nicht bedacht wird. Also das geht hinten und vorne nicht.
Ja.
Entweder sie waren schon da oder sie müssen da jetzt auch wirklich nicht mehr hin.
Ja.
Aus Gründen.
Ja, wär auch nahezu unmöglich. Also selbst wenn ganz viele wollten, Frauen, die vor 2011, war es 18 waren, 18, 19, wie auch immer.
Ja, so.
Die haben halt jetzt alle entweder Kinder oder nicht, aber die meisten werden welche haben. Die haben, wie du schon sagst, genug für die Gesellschaft erst einmal geleistet.
Genau.
Unbezahlt.
Und die Älteren, nee, das geht ja auch noch um die ganz noch viel Älteren.
Genau, und die noch Älteren, ja, aber denen kannst du jetzt auch nicht die, in den meisten Fällen wahrscheinlich relativ körperliche Arbeit mal eben so zuwerfen.
Ist auch völlig egal, weil... Das ist Quatsch, das ist eine Quatschidee, das ist einfach nur die Idee, wieder zwei Generationen gegeneinander oder jung gegen alt auszuspielen, das ist alles, was dahinter steckt.
Ja.
So das ist Blödsinn, das ist totaler Blödsinn. Ich fand es philosophisch auch nochmal ganz interessant, weil wir sprechen ja immer ganz oft von Verantwortung und so, ne? Und interessant ist, wenn man sich damit mal so beschäftigt und mal so überlegt, Zivildienst so zwischen Pflicht und Freiheit und Solidarität. Für Kant zum Beispiel ist Helfen eine moralische Pflicht, ist ja klar. Ist ja logisch, ne? Wir haben uns ja lange genug mit Kant beschäftigt. Diese moralische Pflicht folgt natürlich aus der Vernunft. Ist ja klar. bei Kant. Bei Kant folgt ja alles aus der Vernunft. Und so würde er sagen, ja, so ein Zivildienst kann jungen Menschen zeigen, ich habe Verantwortung für andere. Das kann er schon machen, dieser Zivildienst. Aber, sagt Kant, wirklich wertvoll wird das Helfen erst, wenn man es aus innerer Einsicht tut und nicht nur, weil der Staat es vorschreibt. Und da hat er nämlich wieder recht, würde er sagen, weil da sind wir wieder bei unserem Thema mit der Freiwilligkeit, weil das ist nämlich genau das Problem. Verantwortung übernimmst du ja freiwillig. Und wenn du aus Zwang irgendwelche Dinge machst, dann entspringt das nicht der Vernunft, sondern dem Zwang. Und dann ist das mit der Verantwortung schwierig. Weil Verantwortung übernimmst du aus dir heraus, aus dir selbst heraus. Und nicht aufgrund, weil der andere das von dir wollen. Du kannst nicht, wenn andere dich zwingen, etwas zu tun, hat das nichts mit Verantwortung übernehmen zu tun. Weil Verantwortung ist immer ein aktiver Akt, der von einem selbst kommt. Andere können für dich...
Kann ja sogar ins Gegenteil schwingen, wenn man sich dann schön als Opfer sehen kann.
Genau.
Dieses Zwangs, also ja, irgendwie auch zu Recht.
Ja.
Genau. Das ist das Gegenteil von Verantwortung.
Genau, weil Verantwortung eben nur ein aktiver Akt aus dir selbst heraus sein kann. Das geht nicht, dass andere dir das aufdrücken. Das funktioniert nicht. Das ist technisch auch gar nicht möglich. Arendt würde ähnlich argumentieren. Sie würde auch sagen, ach ja, naja, also in der Welt mit anderen sein, ist ja so ein ihrer Formulierungen so. Also ein Dienst an der Gesellschaft ist sozusagen Kern unseres politischen Daseins, das findet sie schon gut. Aber auch hier, Zwang kann Freiheit ersticken. Sinnvoll ist, wenn ein Zivildienst Räume öffnet, in denen junge Menschen Verantwortung frei leben und erfahren können. Also auch da wieder ist sie eher unserer Meinung oder wäre sie wohl unserer Meinung und würde sagen, ja, aber das ist alles schon richtig und das ist auch wertvoll, aber nicht, wenn der Staat sagt, dass das so sein muss, weil dann kommt das nicht zu dem, zu was es kommen soll, weil die Motive sich gar nicht entwickeln können. Sozusagen. Dann ist es ja wieder dann ist es zwar immer noch ein Dienst an der Gesellschaft, aber dann bist du nicht mehr dieser eine unter anderen, sondern dann machst du nur noch Dienst nach Vorschrift und dann hat das nichts mehr mit dem Dienst an der Gesellschaft in dem Sinne zu tun, dass du das auch spürst und dass du das auch toll findest, sondern dass es sich ins Gegenteil umkehrt dann. Genau. Genau so. Bergson habe ich dann nochmal nachgeguckt, was der dazu sagen würde. Der würde sagen, weil man muss das vielleicht nochmal sagen, Bergson kennt ja nicht jeder. Er unterscheidet zwischen geschlossener Moral und offener Moral. Geschlossene Moral sind Pflichten, Regeln und starre Institutionen. Offene Moral ist hingegen, da passieren Dinge aus Liebe, Empathie und Kreativität. Und Zivildienst, der bloß Befehl ist, weil er eben vom Staat angeordnet ist, gehört natürlich für Bergson dementsprechend zur geschlossenen Moral. Das heißt, ein Dienst, der echte Empathie entfacht, der jungen Menschen die Freude am Helfen entdecken lässt, wäre also ein Ausdruck der offenen Moral, die Gesellschaft lebendig macht. Aber wenn das zur Pflicht wird, dann ist es eben geschlossene Moral und somit für Bergson zumindest abzulehnen. Also der wäre ganz klar und würde sagen, so geht das nicht. So wird das nichts. So führt das nicht zu dem, was es führen soll. Und interessanterweise, und da kommt man vielleicht gar nicht drauf, wäre Camus einer derjenigen, die am ehesten noch sagen würden, eine gute Idee. Camus sieht ja die Welt als absurd, also ohne höheren Sinn und ohne Plan und so, wissen wir ja. Und gerade deshalb ist Solidarität für ihn ja so wichtig, weil wenn wir schon keinen metaphysischen Halt haben, ne, also hier Gott und Gedöns und so, dann bleibt uns zumindest noch der Halt im Miteinander. Und Zivildienst wäre für Camus gar kein Pflichtdienst in dem Sinne, sondern eine Form des Widerstands gegen Gleichgültigkeit. Ich helfe, also sind wir. Also er wäre noch am ehesten bereit, diesen Kompromiss mit der Pflicht einzugehen. Überraschenderweise. Während die anderen sagen würden, nee, das führt nicht zu dem, zu was es führen soll. Und deswegen lehnen die das halt ab, weil Kant eben Pflicht schon, aber sie muss halt verinnerlicht werden. Und zwar von einem selbst und nicht vom Staat.
Da bin ich Arendt, ja bei ihm.
Ja, genau. Richtig. Ne? Arendt genauso. Verantwortung ist politisches Menschsein, aber nur sinnvoll, wenn sie freigelebt wird. Bergson, nicht bloß Pflicht, sondern schöpferische Empathie soll darin erwachen. Und Camus würde sagen halt, Zivildienst als Akt der Solidarität im Angesicht des Absurden, warum nicht? So, interessanterweise wäre er noch am ehesten davon zu überzeugen, sozusagen, rein philosophisch. So wie, na, wahrscheinlich nicht so wie die Bundesregierung das sich vorstellt. Da würde auch er sagen, nee, das ist jetzt nun wirklich kein Grund.
Also, ja, da kann man dann nochmal drüber, sollte man nochmal drüber nachdenken.
Ja, weil so geht es dann wirklich nicht. Ja, aber kann man mal drüber nachdenken. Ich bin mal gespannt, was unsere HörerInnen dazu sagen. Wie seht ihr das? Was würdet ihr machen? Würdet ihr den Zivildienst stärken, indem ihr sagt, wir müssen ihn attraktiver machen? Wir müssen die Leute besser bezahlen vielleicht? Wir müssen das anrechnen, wie Jenny das gerade schon so klug eingebracht hat? Sowas alles? Oder sagt ihr auch was, ein bisschen Pflicht ist doch ganz schön? Würde mich mal interessieren.
Mich auch. Vielleicht hat auch jemand noch eine viel bessere Idee.
Ja, zum Beispiel.
Dafür, was man sozusagen also ein bisschen als Anreiz nehmen könnte für so einen Dienst an der Gesellschaft.
Ja, genau. Und nach so vielen klugen Gedanken würde ich sagen, Bier?
Oh ja, Bier. Bier.
So. Und in diesem Fall, meine Damen und Herren, wieder eins mit Umdrehung. Wir haben es zu tun mit einem Alkoholgehalt von 6,5 Alkoholvolumenprozenten. Wir sind beim Einbecker Brauhaus, genau wie letztes Mal. Wir sind auch beim Bockbier, aber diesmal auch wirklich beim Starkbier. Wir haben es wahrscheinlich zu tun mit 16,2 Grad Plato, wissen tun wir es nicht genau, und wahrscheinlich mit einer Hopfenbittere von 36, wissen tun wir es aber auch nicht genau. Da schweigt sich das Einbecker Brauhaus leider aus. Bisschen schade, aber so ist das. Ja.
Hast du gut geschätzt oder was
sind das? Nee, habe ich im Internet gefunden.
Ach so, ja.
Ja. Okay. Schauen wir mal, ob das stimmt oder nicht, ob wir das so ungefähr bestätigen können. Also es ist alles so, bis auf die Alkoholstärke ist das alles so, naja, weiß ich nicht. Zumindest befinden wir uns in der niedersächsischen Stadt Einbeck und da wird seit dem Mittelalter Bier gebraut, haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Die sind nun mal die Erfinder des Eukalyptusbonbons am Stiel, nämlich des Bockbiers. Und das hier ist das Urbockdunkel. Einbeck liegt übrigens zwischen Hildesheim und Göttingen, für die, die es nicht wissen. Also, ne? Also eher so ein bisschen im südlichen Teil Niedersachsens. Wir haben es zu tun mit Brauwasser, dunklem Gerstenmalz und Hopfen. So. Schön übrigens, beim Einbecker finde ich auch die Flaschen. Die sind,
oh ja,
haben eine ganz besondere Form mit diesem schlanken, langen Hals. Sehr, sehr gut. So, das Bier ist kupferfarbener Bernstein. Eindeutig. Also genau wie letztes Mal.
Genau wie beim Nullbock, ja.
Genau. Genau wie beim Nullbock. Machen wir das Ganze mal hier. Schaum ist auch wie beim Nullbock. Da unterscheidet sich nicht großartig, so ein bisschen cremefarben und hält ein bisschen länger als beim gemeinen Pilz. So, dann wollen wir das Ganze mal verriechen, ne?
Oh ja. Ja, es riecht schon recht süßlich so, ne?
Ja.
Malzig.
Sehr malzig, ja. Leichte Röstaromen. Ja, es riecht fast so ein bisschen malzbierig. Aber auch fruchtig.
Ja.
Und zwar gar nicht mal so helle Früchte, finde ich.
Nee, wenn dann, also mein erster Gedanke war so ein bisschen Richtung Feige, also so ja, richtig süß oder so ein bisschen vergorenes Obst, also so richtig absolut süßes auf jeden Fall.
Und so ein Anflug von Schokolade so oder Kakao oder irgendwie sowas. Ja, hopfig finde ich es noch nicht so, also das kommt bei mir noch nicht so richtig an.
Schwierig, ne? Eigentlich duftet das relativ intensiv, aber ich kann auch nicht so richtig die Nuancen voneinander trennen, muss ich ehrlich sagen.
So eine leichte Rauchigkeit, oder?
Ja. Ja, mit dem Malz, ne? So ein bisschen wie, also ich finde, die Rauchigkeit hat mehr so ein bisschen was von.
Oder röstig oder wie auch immer so.
Ja, genau, so röstig, also im Sinne von bisschen verbrannt im Ofen. Nein, aber geröstet beschreibt es ja ganz gut.
Ja. Ja, wir müssen das, glaube ich, mal probieren, ne?
Ja.
Ja, dann Prost!
Prost!
Ah ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das hat dann noch einen ganz anderen Körper als das Nullbock.
Ja, ist ein bisschen bitter, aber schön.
Ja, stimmt. Das mit den 36 könnte schon hinkommen. Das ist viel dicker als das Nullbock, ne? Uiuiui. Ui, ui. Und cremiger. Es ist cremiger. Es ist runder. Es ist weicher. Da kommt wieder dieses Brauwasser von Einbecker so zum Vorschein, was mir letztes Mal gar nicht aufgefallen ist. Mhm. Dieses weiche Brauwasser.
Stimmt, das ist wirklich sehr weich. Passt gut zu diesem richtig klebrig süßen. Das mag ich ja gerne. Also, da muss ich auch nochmal sagen, also so Dattel, ne? Irgendwie. Mm-hmm. So getrocknete Dattel.
Finde ich gut. Ja, finde ich richtig gut. Aber jetzt hast du mir aus dem Kopf gesetzt. Total. Ist so. Mega lecker. Das ist ein schöner Einstieg.
Ja, es ist auf jeden Fall. Also schmeckt auf jeden Fall dunkel und urig.
Jo.
Und bockig auch. Also, ja. Macht seinem Namen alle Ehre.
Genau, ein bockiges Bier. Ja, wirklich mal, also wirklich, das ist, man merkt einfach, der Alkohol macht halt, dass es bescheuerterweise runder und weicher und natürlich logischerweise auch natürlich mehr Körper hat, vollmundiger ist. Das ist erstaunlich. Also das mit der Vollmundigkeit verstehe ich noch, mit dem Körper verstehe ich auch noch. Aber dass er macht, dass es runder und weicher ist, das verstehe ich noch nicht. Das ist echt interessant. Und er macht es auf eine Art auch süßer und insgesamt kräftiger.
Auf jeden Fall. Das ist definitiv irgendwie mächtig, hat jetzt die falsche Kondensation,
ja, aber
kräftig, ne? Ja, sehr kräftig.
Ja, es hat nicht so viel Körper wie ein bayerisches Bier. Mhm. Aber so dazwischen. So irgendwo zwischen Flensburger und, weiß ich nicht, Helles von Meisel.
Ja. Boah, das klingt aber jetzt sehr hell in deiner Beschreibung. Ich finde schon, dass es durch diese schwer klebrig-malzige Süße, das ist schon einiges runder irgendwie.
Ja, schon.
Nicht, aber gar nicht so süffig. Hm?
Vom Körper her ist es irgendwo dazwischen,
okay.
Finde ich. Mhm. Ja, das ist schon kräftiges Bier.
Ja. Auf jeden Fall. Und es ist auch kein so ein Alltagsbier für jeder Zeit, sondern das hat, wie sagen wir, hemdsärmelig ist das.
Ja.
Das hat Ecken
und Kanten. Es ist ein norddeutscher Bock. Die süddeutschen Böcke sind alle wesentlich netter, in Anführungszeichen. Also für die meisten Menschen zugänglicher. Mhm. Für mich hingegen,
schön.
Ich finde das gut.
Ich finde das auch sehr gut.
Ja.
Also manchmal sonst nur beim Wein, haben wir aber beim Bier auch häufig gemacht. Ich kann mir das sehr gut vorstellen mit einem sehr würzigen Essen.
Ja, voll.
Irgendwas wild oder so oder halt auch eine sehr, oder so indisch oder so. Mhm. Oh,
ja. Ja. Ja, und überhaupt.
Süßes Bier, herrlich.
Jo, überhaupt alles so mit Schärfe, ne?
Mhm, genau.
Würde ich mir gut vorstellen können. Aber bei euch ist ja wieder was los.
Ja, hier fahren wieder die riesigen Landgerätschaften durch die Gegend.
Wahnsinn. Brumm, 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 brumm. Faszinierend. Ja, was machen wir nun mit diesem Bier?
Boah, schwierig. Das gefällt mir wirklich gut.
Ja,
also
mir
richtig
auch.
Gut. Das ist ja voll mein
Ding.
Ich bin
auch ein Riesenfan dieser Brauerei, muss ich ehrlich sagen.
Auf jeden Fall, ich auch. Also Einbecker steht echt mit ganz oben auf der Liste.
Ja.
Ja, insofern, also die 6 sind auf jeden Fall gesetzt.
Gehe ich mit.
Ich suche jetzt gerade nach Fehlern, damit ich die 6 rechtfertigen kann vielleicht. Nein, aber also ich meine, richtige Fehler gibt es nicht. Es hat jetzt natürlich auch nicht irgendwie die 200 Nuancen, die man nicht erwartet hätte, sondern
das
ist einfach richtig lecker, richtig gut gemacht.
Ja.
Wunderschön süß, malzig, kräftig, dunkel.
Ja. Ja.
Und das ist toll und deswegen kriegst du jetzt 6 Punkte. So, fertig.
Ja, ich schließe mich dem unumwunden an. Also wir haben probiert den Urbock Dunkel vom Einbecker Brauhaus und es gab 6 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir und somit den Bundesverdienstkeks am Bande für das Einbecker Brauhaus. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch nächstes Mal wieder Themen.
So ist das. Wir hören Tom O'Dell mit A Wonderful Life und Grandson mit Inertia.
Was ist das? Ist das wieder laute Musik, Frau Jenny?
Nee, Mittel, ja. Boah, das ist schwer zu beantworten jetzt. Insofern passt es sehr hervorragend in unsere Sendung.
Okay, sehr schön.
Aber 2 junge Männer, insofern das passt an der Stelle schon mal demografisch irgendwie zusammen. Mhm. Und wir werden für alle, die uns im Internet hören, ein Schmucker Weizenbock verkosten.
So.
Bin ja sehr gespannt, die kenne ich noch nicht.
Ich auch nicht. Nie gehört.
Ja.
Wir werden sehen.
Also Überraschung.
Überraschung auch für uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns überraschenderweise noch mehr liken, kommentieren und teilen würdet, als sonst sowieso schon auch immer. Das wäre cool. Erzählt euren Hamstern, Hunden, Katzen, Opis, Omis und weiß ich nicht wem noch alles, Onkel, Tanten, Freunden, dass es uns gibt. Da würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.